Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Das gekochte Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich anfangen.
Kau und schluck.
So schlecht schmeckt es doch gar nicht.
Du denkst, es wäre auf.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und schluck.
Kau und schluck.
Leute, da sind wir wieder. Kau und schluck. Wir haben es euch ja schon angedroht. Wir kommen jetzt regelmäßig. Wir sind jetzt regelmäßig für euch da. Wir sind schon die zweite Woche in Folge, glaube ich. Nächste Woche machen wir mal ganz kurz Pause. Und der Daniel hat ja das letzte Mal die Frage aufgemacht, oder ich glaube, der Dennis war es, was ist eigentlich mit den Foodtrucks in der Corona-Zeit los? Da könnt ihr euch gleich auf ein halbstündiges Interview freuen. Der Daniel hat sich nämlich mit jemandem getroffen. Dazu gleich mehr. Aber als allererstes haben wir uns gesagt, komm, wir lassen das nicht so stehen, einfach nur... Wir quatschen auch mal, wir machen wenigstens eine halbe Stunde, versuchen mal ein schönes Vorwort für euch zu machen, denn ich glaube, sonst wird es sich ein bisschen verlieren, so ein Interview. Und da begrüße ich den Herr in Mannheim, sitzt er, glaube ich, wieder im Kinderzimmer seiner süßen Tochter. Liebe Grüße, alles Gute, herzlich willkommen, Dennis Meyer.
Ja, hallo. The Man in Black heute. Ich hab heute einen schwarzen Jogginganzug an und eine Wollmütze. Ja, ich sitze hier am Wickeltisch und nehme auf und freue mich, wieder dabei zu sein. Es wird kein Vorwort eigentlich für die Foodtrucks, sondern eher so ein kleiner Smalltalk durch meinen Kühlschrank vielleicht eventuell. Aber ich freue mich auch, dass der wundervolle Daniel Stenger noch am anderen Ende der Leitung ist. Hallo zu dir.
Hallo. Ja, wie gesagt, ich habe mich mit der Theresa und dem Adnan nicht getroffen, sondern wir haben uns hier telefonisch verabredet und wir hatten ja das letzte Mal so die Frage im Raum stehen, Kuvadis Food Truck, wie steht's mit euch, wo seid ihr gerade? Und ja, dann gibt's da noch ein schönes Interview, was ich denen geführt habe. Ja, wie geht's euch so?
Das Wetter hier ist einfach ist richtig mies, das zieht mich ein bisschen runter, es ist so nass und es ist grau und ich brauche Sonne, ich brauche Vitamin D und ich will einfach Sonne haben. Mich nervt das, dieses Graue. Das schlägt voll auf mein Gemüt. Ich bin so antriebslos. Das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Ja, mir geht's ehrlich gesagt ähnlich. Ich habe mir gestern Abend dermaßen die Lichter ausgeschossen. Ich habe es euch ja schon privat gesagt. Ich hatte eine feucht-fröhliche Nacht und das hat mir richtig gut getan. Und jetzt bin ich so ein bisschen groggy. Ich muss aber eigentlich meine Steuererklärung machen und ich pimmel so ein bisschen rum. Ich kann mich immer so eine halbe, dreiviertel Stunde motivieren. Dann gucke ich mir mal ganz kurz die Zusammenfassung von Bundesligaspielen an. Dann mache ich wieder eine halbe, dreiviertel Stunde, dann wieder eine halbe, dreiviertel Stunde. Ich bin absoluter Deadline-Typ. So, ich werde am Mittwochabend das Ding abgeben auf die letzte Sekunde, wie ich es immer mache. Und dann passt es auch. Das ist bei mir leider schon immer so gewesen und es wird sich leider auch mit zunehmendem Alter nicht mehr ändern. Es ist ja auch Lockdown in Deutschland. Das bedeutet, hier bei uns kriegt man es gar nicht so mit, bei Dennis anscheinend auch nicht. Aber in NRW geht die Welt unter. Da ist brutal, wie viel Schnee da liegt, ne?
Bei uns sind einfach die Flüsse überflutet. Bei uns kommt halt das ganze Tauwasser im Rhein und im Neckar runter. Und du siehst halt von Tag zu Tag, wie der Basketballplatz mehr unter Wasser steht, beziehungsweise die Körbe sind kaum noch sichtbar.
Also ja, immer dann ist es ein Wasserballplatz. Das kann man
ja
dann
voll umfunktionieren. Ja, wenn man zusammen Sport machen könnte, würde es vielleicht der ein oder andere mal ausprobieren. Aber ja, es ist krass, wie hoch das Wasser da ist. Das ist Wahnsinn. Also es ist schon fast ein bisschen bedrohend wirkt das, wie die Parkplätze vom Uniklinikum sind einfach nicht mehr da, so Wahnsinn, voll die trübe Brühe, die da runterkommt. Es wird wahrscheinlich noch mehr, wenn das Ganze da schmilzt. Ich wohne ja auch in der Stadt und der Fluss ist nicht weit weg, also es gab es zwar meines Wissens noch nie, dass das Wasser so hoch gekommen ist, aber die Frage ist, was wenn, weil letzte Woche ist zum Beispiel in unserer Straße, die ist so ein bisschen ja porös und brüchig, da ist einfach so in der Mitte von der Straße ein Loch gewesen und dann ist einfach ein Wasserrohrbruch in der Straße gewesen und dann war halt einfach, ja, keine Ahnung, die Straße ist auch noch eine Einbahnstraße, das ist ein bisschen komplizierter bei uns, also es ist, ja, mal sehen, was noch passiert. Der Weltuntergang ist wohl sehr nah. Es hat auch gestern irgendwie, habt ihr das mitbekommen? Es kam irgendwie so gelb von der Wüste oder so, so war der Himmel gelb. Also bei uns hat man es nicht gesehen, aber ich habe es im Radio gehört. Und
welcher Wüste?
Aus der Wüste, Sahara oder so, ne?
Ja, genau.
Also ich habe die Wüste in Mannheim.
Ja, im Luisenpark ist eine Wüste. Das ist auch ein Teehaus in Japan.
Service-Wüste, Deutschland, aber...
Ey, jetzt wo du sagst, Dennis, ne? Ja. Das ist mir jetzt heute früh auch aufgefallen an meinem Auto, weil ich muss eigentlich immer irgendwie unter einem Baum parken. Also im Sommer oder beziehungsweise im Frühling ist mein Auto immer so ganz... von den ganzen Blüten und so, ja, total verdreckt. Und ich habe mich dann heute früh gewundert, blüht doch momentan gar nichts, ne? Und jetzt, wo du sagst, das ist auch auf meinem Auto drauf. Also das ist dann scheinbar mit dem Regen runtergekommen.
Abgefahren.
Aber das gab's schon öfters.
Ich habe heute hier noch nicht mal das Haus verlassen, muss ich ehrlich sagen. Eventuell belasse ich es dabei. Ich mache vielleicht gleich mal einen kurzen Spaziergang und höre das Lied, was ich dann noch später auf die Playlist droppe. Und das mag ich ganz gerne gerade mal so einen Spaziergang machen. Es passiert ja nichts mehr. So, es ist ja eigentlich nur noch ein Aushalten der Situation. Manche Tage sind ein bisschen besser, da ist man ein bisschen besser drauf. An manchen Tagen geht es ein bisschen schlechter. Und damit muss man einfach dealen. Ne? Es ist schon absurd. Und ich habe auch ehrlich gesagt fast ein bisschen die Lust verloren an so kreativen Kochergüssen zu Hause. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir beschränkt sich alles immer mehr auf die wesentlichen Produkte. Gestern habe ich mir mal eine Carbonara gekocht, die sah gut aus, aber ehrlich gesagt, so geil hat sie gar nicht geschmeckt. Also die sah wirklich richtig gut aus, aber als ich sie so gegessen habe, war ich so, ach, die könntest du aber noch geiler machen. Ich glaube, ich hatte halt keine Guanciale, sondern ich habe Pancetta genommen, weil mein Edeka hat so keine Schweineboggy und ich weiß nicht, woran es gelegen hat.
Ja, das macht nichts. Aber du sagst, Grundprodukte sind so bei dir wahrscheinlich Pasta, ne? Einfach Pasta und eine Soße dazu. Alles, was schnell geht und das
Kartoffeln mit Spinat.
Ja, genau. Ey, aber das ist bei mir auch nicht anders, Chris. Es ist so, man kocht ja jetzt wirklich schon Monate, das sind wir ja gar nicht gewohnt, monatelang zu Hause zu kochen, für sich selbst und für die Familie, sondern man nimmt sich halt was mit und kocht halt dann an seinen freien Tagen, wenn es hochkommt, einmal, weil man sonst irgendwo essen gegangen ist. Jetzt ist es auch so, dass mir die Ideen ausgehen und ich auch viel Pasta esse. Irgendwie Dinge, die schnell gehen, das hat aber auch oft damit zu tun, dass wir von unserem Tagesablauf ein bisschen, ja, unser Highlight ist irgendwie halt natürlich spielen, ganz viel spielen mit der Leni und halt auch spazieren gehen oder halt im Supermarkt zu gehen. Und jetzt ist es so, ich habe jetzt sehr viele Produkte aus der veganen Fleischersatz-Trommel gekauft und werde da fast zum Profi. Wir hatten mal 2018, glaube ich, eine Folge, Veni Vidi Vici heißt die Veggie. Da habe ich mich noch ganz arg, glaube ich, drüber ausgelassen, wie es sein kann, dass man sich sowas kauft und dass ich das überhaupt nicht verstehe und warum die Produkte auch Wurst und Burger und was weiß ich heißen. Ich glaube, ich muss da mit meiner Meinung ein bisschen zurückrudern. Menschen ändern sich, Meinungen ändern sich und ich bin da teilweise echt positiv überrascht von, was da jetzt mittlerweile auf dem Markt ist. Ich meine, klar, das hat sich jetzt auch mit der Zeit noch weiterentwickelt und es wird ja immer besser und immer krasser und immer vielfältiger, immer größer, immer verrückter. Das ist eine Produktpalette, die da langsam angeboten wird, da kommst du gar nicht mehr klar drauf. Ich habe zum Beispiel jetzt so Cordon Bleus gegessen, ja. Cordon Bleu, ja, klar, da ist ein Käse drin, da ist ein Schinken drin und das ist eigentlich noch natürlich Fleisch. Und jetzt ist es aber komplett halt einfach vegan und schmeckt aber so nah dran an einem Cordon Bleu. Jetzt mal nur vom Geschmack, das ist der Wahnsinn. Also das ist krass, was da abgeht in der Lebensmittelindustrie. Natürlich kann man das ganze Thema jetzt auch wieder schlecht reden und sagen, Eier, Soja hier und was ich für Produkte, die das Ganze zusammenhalten. Klar, natürlich kann man das machen, aber darum geht's jetzt gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass ich die Dinger mal probiert habe und mal eine neutrale Meinung dazu habe, einfach vom Geschmacksbild, von der Konsistenz. Klar ist dieses Cordon Bleu, jetzt von der Konsistenz ist es halt wie ein frittiertes Cordon Bleu aus dem Convenience-Sortiment, so kannst du sagen. Aber jetzt nur vom Geschmack her ist es schon sehr nah dran gekommen.
Ey, ich habe das Cordon Bleu, von dem du da sprichst, bestimmt schon 15, 20 Mal gekauft. Ich liebe das. Ich esse es richtig, richtig gerne. Ist so eins dieser Dinge, die ich mir gerne, also es gibt so unterschiedliche Tage. An manchen Tagen mache ich mir so ein paar Eier zu diesen Kartoffeln mit Spinatgerichten. Ich mache mir manchmal zwei Wiener Würstchen dazu. Oder manchmal auch so ein Cordon Bleu. Und die Wiener Würstchen, das sind dann meistens richtige Wiener. Cordon Bleu ist meistens dann dieses Ersatzprodukt, weil es lecker schmeckt. Ich finde, man merkt auch gar nicht so sehr, also man vermisst nichts, wenn man das isst. So. Das stimmt, ist halt ja. So das Ding, ja. Also ich meine, klar, ein richtig gutes Cordon Bleu, verstehe mich nicht falsch, das ist natürlich unfassbar lecker. Man muss aber sagen, ein nicht so gutes Cordon Bleu ist dann eben auch nicht so lecker. Also Du hast halt oft bei einem nicht so guten Cordon Bleu sehr viele Fasern drin oder so und es ist dann halt einfach ein bisschen zäher zu essen und das hast du halt bei diesem Ersatzprodukt überhaupt nicht. Das ist ein super, ich sag mal so Chicken Nugget ähnliches Fleisch. Mhm. Hast du in der Mitte halt diesen Käse und diesen Schinkenersatz. Und es ist, glaube ich, sogar richtiger Käse, oder?
Es ist doch, ist vegan. Das müsste dann auf Mandelbasis oder Cashewbasis oder so sein.
Wenn Käse drin wäre, wäre ja schon wieder ein Milchprodukt, was ja auch von Tieren kommt. Und dadurch würde Käse ja rausfallen.
Ich dachte, das wäre vegetarisch. Das wusste ich gar nicht, dass es vegan
ist. Nee, ist vegan, auf jeden Fall. Also, verrückt. Es war, glaube ich, auch im Januar, The January, kann das sein? Habt ihr das mitbekommen?
Das habe ich mitbekommen,
so, also ja. Quasi so ein Movement, dass die Leute mehr vegan essen. Ey, es entwickelt sich in eine richtig gute Richtung, habe ich so das Gefühl, was jetzt so dieses bewusste Essen angeht. Also jetzt auch gerade, wir essen wirklich sehr wenig Fleisch zurzeit. Wie gesagt, diese Ersatzprodukte, ich bin da mit meiner Meinung immer noch neutral, ich bin die Schweiz, das muss ich mit meinem Gewissen selbst vereinbaren, aber wenn ich das mal esse, dann ist das auch gut und lasst mich doch die Dinger einfach mal durchtesten. Und
ich habe mir so viele Hähnchen irgendwo geholt, die definitiv kein glückliches Leben hatten in meinem ganzen Leben schon. Ich finde das absolut heuchlerisch, wenn man jetzt hergeht und sagt so, ja, aber hast du mal gelesen, was da alles drin ist in diesen veganen Ersatzprodukten? Nicht mehr so, alter Halsmaul.
Das ist es nämlich. Weißt du, man muss ja nicht immer alles maßregeln. Es ist ja schön und gut, aber irgendwie, man lebt halt nur einmal. Und genau das, was du sagst, wenn du ein bewusster Esser bist, beziehungsweise ein Feinschmecker, auch das Wort, ich lese gerade so ein Buch, das heißt vorwiegend Festkochen, da geht es so um die deutsche Küche, von A bis Z wird alles so ein bisschen auseinandergenommen. Kapitel Feinschmecker, auch ein Thema für sich. Dann, leben und leben lassen, das ist bestimmt besser, so ein Produkt zu essen, als irgendwie ein Tier, das irgendwie hochgezüchtet worden ist und unter miserablen Verhältnissen lebt, ja.
Ich finde es auch immer viel besser, so wie du, Dennis, jetzt für dich dahinter gekommen bist, mal so ein veganes Cordon Bleu zu essen und das auch für dich so zu entdecken und auch so selbst auf eine gewisse Erkenntnis zu kommen, zu sagen, das funktioniert, es schmeckt lecker, man muss es ja überhaupt gar nicht so auf, ich glaube, dieses Wort Ersatzprodukt, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, ne? Das benutze ich ja selbst auch, aber wenn jemand von sich aus dahinter steigt, dass es auch ohne Fleisch geht oder beziehungsweise, dass man Dinge ersetzen kann, ich glaube, dann hat es einen doppelten Impact, als Menschen zu maßregeln und auch zu etwas zu zwingen oder, also es war vielen Sachen so, ne, auch wenn es um irgendwelche Ansichten geht, ob es jetzt im weltpolitischen Bereich sind oder so,
also
Umweltschutz, weißt du, wenn du selbst auf den Trichter kommst, ja, dann bist du der bessere Repräsentant dafür.
Ja, was ich zum Beispiel nicht mache, und das kann ich auch ganz klar mit einer Stellung sagen, ich kaufe keine veganen Produkte von der, wo die Firma Nestle zum Beispiel involviert ist. Ich probiere mich da durch diese Produktpalette, die es da gibt, aber das lasse ich dann doch aus.
Man muss mal eine Sache sagen, also verstehe mich nicht falsch, bin ich voll bei dir mit Nestle. Ich kaufe auch zumindest absichtlich keine Nestle-Produkte, aber ich habe mich auch schon mit Leuten unterhalten, die haben mir gesagt, witzigerweise heute, ich kann nicht sagen mit wem, aber die haben gesagt, ich hatte mal irgendwann eine Tomi-Tube bei mir im Kühlschrank und da meinte einer, ist Nestle, wie kannst du nur, du Freak, du Arschloch. Man muss dazu halt auch mal sagen, dass Nestle nicht die einzige schlimme Firma auf der Welt ist, sondern wenn ich mir vor allem unsere Kleiderschränke angucke und unsere Schuhschränke und unsere Garagen und so weiter und gucke, was da so drin steht und wo wir unsere Autos betanken und sonst irgendwas. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, darüber aufzuklären, dass Nestle Sachen macht, die nicht cool sind. Allerdings ist mir auch schon aufgefallen, dass es manchmal wahnsinnig egal ist bei anderen Themen. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Man müsste eigentlich mit dieser Härte dann entweder alle betrachten, aber ich habe oft das Gefühl, Nestle ist da so ein bisschen die Galionsfigur für ganz viele, was so eine schlechte Firma in Anführungszeichen ist. Und das verstehe ich auch und dafür haben sie auch viel getan und es ist die Kritik ist völlig berechtigt und wie gesagt, ich bin auch von allen möglichen Nestle-Produkten weg, aber hatte jetzt irgendwie auch, ich hatte 2019 noch eine Nespresso-Maschine und dann hat mir einer, die ich übrigens 2016 oder so gekauft habe Und dann hatte ich jetzt irgendwie vor ein paar Tagen eine Story von 2019 wieder gefunden, hab die gepostet. Dann hat mir jemand geschrieben, alter, eine Espresso-Maschine, was ist denn bei dir verkehrt? So hat's mich so der, also wirklich, wollte mich so direkt zu Kreuze tragen. Und dann habe ich gemeint, Digga, das ist von 2019, komm mal runter.
Ja, du hast voll recht. Ich habe da jetzt wahrscheinlich einen Namen getroppt, der jetzt wahrscheinlich auch bei unseren ZuhörerInnen da wahrscheinlich auch für diverse Diskussionen führen wird.
Also bitte, versteh mich nicht
weiß,
falsch.
Ich weiß, du hast vollkommen recht. Wahrscheinlich sind auch bei den anderen Produkten wieder irgendwelche Firmen dahinter, die genauso viel Dreck am Stecken haben.
Das glaube ich nicht unbedingt. Also es gibt auch, ich will jetzt nicht allen unterstellen, dass die dass so schlechte Firmen sind. Ich glaube aber gerade Firmen, die es sehr, sehr lange gibt, also ich meine, ein paar von euch werden vielleicht das gesehen haben, was Böhmermann zum Thema Volkswagen gemacht hat, da ist mir schon das Herz in die Hose gerutscht. Da habe ich mir gedacht, ja krass, über sowas wird überhaupt nicht geredet oder viel zu wenig. Und es ist völlig okay, wenn man ein Golf fährt, dann ist man ein Typ mit Understatement, der aber Kohle hat oder so. Und das hat irgendwie was so, das hat sowas total, das ist total akzeptiert, also wirklich komplett akzeptiert in der Gesellschaft. Und zu sagen, man hat eine Nespresso-Maschine und dann flippen alle Leute aus, das ist für mich, das ist für mich oft so, yo, da hat man mal was aufgeschnappt und jetzt will man auch mal so ein Instagram-Aktivist sein. Und man muss, wenn es um sowas geht, natürlich echt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, was man machen kann, ist einfach auch ein bisschen schauen, generell, bei was man so seine Sachen kauft, wenn man sich dann, und das ist meiner Meinung nach auch ein Privileg, dass man das kann, dass man sagen kann, ich suche mir meine Firmen, bei denen ich Dinge kaufe, aus, weil ich das nötige Kleingeld dazu verdiene. Und dann kann man sagen, jo, alles klar, schauen wir doch mal. Aber bitte hört auf, Leute, ihr könnt gerne Leute darauf hinweisen und sagen so, ey, krass, ich habe gesehen, du hast das und das, San Pellegrino Wasser, und du machst dafür Werbung. Und dann, finde ich, kann man mal sagen, ey, pass mal auf, nur zur Info, so und so sieht's aus, aber jemand macht seine Kühlschranktür auf und da steht ein Tomi-Ketchup irgendwie verdrückt in der Ecke und dann heißt, Alter, wie kannst du nur, du Freak? Das ist halt so. Das ist so ein bisschen der Wahnsinn, ne? Den ich da nicht verstehe. Gut, ihr wisst das alles selbst. Also zum Thema Adidas zum Beispiel, Riesenfirma, da gibt's mit einer langen Historie, gerade deutsche Firmen, die die eine lange Historie haben, da sollte man genauer hinschauen. Und ist eine absolut coole Firma. Für alle klar, es ist der coolste Sneaker, den du dran hast. Es ist ein Adidas-Sneaker. Alle rennen rum mit Adidas. Alle rennen rum mit New Balance. New Balance hat damals, glaube ich, Trump gesponsert. Und diese ganze Kampagne, trotzdem tragen alle coolen Leute New Balance-Schuhe und Adidas-Schuhe. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab vor ein paar Wochen, Monaten, Jahren mal so eine 100 Jahre Adidas-Feier oder so. Und die war irgendwo in Brasilien und irgendwann kam raus, das ist die heftigste Nazi-Villa gewesen. Da waren Swastikas im Pool mit Mosaik verziert. Nur so Dinge. Also die haben sich auch schon vieles erlaubt in der ganzen Historie. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ey, also wo fangen wir an, wo hören wir auf? Gerne gucken bei allen Sachen so ein bisschen abwägen und sagen, ja, muss es da jetzt die Firma sein oder kaufe ich dann mal einen Schuh, nicht vielleicht lieber bei Marek, also bei Ekin, weil die Firma gibt es erst seit ein paar Wochen gefühlt und die machen sich wirklich Gedanken. Man muss aber auch einfach sagen, na klar, die gibt es erst seit einem Jahr, für die ist es natürlich auch einfacher gewesen, korrekt zu arbeiten, denn die sind schon mit diesem Bewusstsein, so haben die sich aufgebaut, ja. Das ist genau wie wenn jemand morgen einen Podcast anfängt und sagt, ich habe mich immer korrekt ausgedrückt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann sagt, aber wenn du vor 6 Jahren angefangen hättest mit einem Podcast, hättest du vielleicht auch Wörter wie in Anführungszeichen Spast oder sowas genutzt, so wie Max und ich das früher inflationär gesagt haben, würden wir heute nicht mehr sagen. Wissen wir, dass das uncool ist? Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. Ich wollte es mal gesagt haben. Das ist und ich habe ja auch gut Strecke gemacht im Podcast. Das waren jetzt 8 Minuten oder so. Ja, sowas müssen wir auch noch.
Sehr gut. Ja, und deswegen würde ich sagen, schicken wir doch die Hörer und Hörerinnen mal kurz in die Werbepause und setzen da gleich wieder ein.
So, wir machen noch mal ein bisschen Werbung heute für Aldi. Wir haben ja letzte Woche schon Werbung für Aldi gemacht, Leute. Und da habt ihr ja schon, seid ihr aus dem Klatschen nicht mehr rausgekommen, weil ihr gesagt habt, Wahnsinn, was es da für tolle Bioprodukte gibt. Und ich setze noch einen drauf, denn es gibt natürlich nicht noch hervorragende Bioprodukte bei Aldi. Es gibt vor allem auch hervorragende vegane Produkte bei Aldi. Das wird jetzt vor allem sehr viele von meinen Freunden interessieren, denn die sind alle begeisterte Veganer. Die ziehen das schon seit Jahren durch. Aber man muss ja kein Veganer sein, denn vegane Produkte sind ja schließlich für alle da. Ich habe ja versucht, rausgesucht, den The January. Den habe ich absolut richtig ausgesprochen. Das will ich mal schon mal vorwegstellen. Durchzuziehen, das muss ich sagen, ist mir nur so hier und da ein bisschen geglückt. Ab und zu bin ich ausgerutscht, aber halb so wild. Ich habe mich einfach dafür entschieden, jetzt zu sagen, pass auf, nimm den Februar, versuch da ein bisschen mehr auf deine vegane Ernährung zu achten. Versuch generell mehr darauf zu achten, dass du viele Produkte, die du vielleicht seit Jahren schon als tierisches Produkt einkaufst, durch vegane Produkte zu ersetzen, einfach aus dem Nachhaltigkeitsgedanken raus. Da habe ich zum Beispiel vor Jahren schon umgestellt von normaler Milch auf, und da kommen wir gleich zum Thema Aldi, denn die gibt es da. Es ist meine absolute Lieblingsmilch mittlerweile, und zwar heißt die, ich muss mal ganz kurz nachschauen, Gut Bio Haferdrink. Der ist super lecker. Generell Hafermilch finde ich tatsächlich leckerer als normale Milch im Kaffee. Das ist ein Ich verstehe, wenn Leute sagen, naja, das ist mir jetzt eine zu gewagte These, probier das einfach mal aus. Ich finde, das hat irgendwie nochmal so eine schöne Malzigkeit. Ich finde es also fast schon so karamellig, ich finde es richtig lecker. Probier das auf jeden Fall unbedingt mal aus. Dann habe ich mir einen Rote-Bete-Aufstrich geholt, letzte Woche auf Anraten von einer veganen Freundin von mir. Die hat gesagt, probier den mal aus, der ist super lecker, Rote-Bete-Meerrettich. Und ich liebe Rote-Bete-Meerrettich, haben wir schon öfter im Podcast drüber gesprochen, geniale Kombi. Hol mir das Ding, streich mir das drauf und finde es genial. So, Pluspunkt, es ist vegan, keine tierischen Produkte drin. Also, ihr merkt, Aldi macht alles Mögliche dafür, um ihr veganes Sortiment immer weiter auszubauen, egal was ihr wollt, ob Pizzen, ob Weingummi, ob Aufstriche, ob Haferdrinks und so weiter. Es gibt mittlerweile so viele vegane, ich sag's ungern, Alternativen. Ich finde, das Wort Alternativen könnte man eigentlich streichen. Denn, naja gut, also diesen Bio-Meerrettich-Aufstrich, der eben halt auch vegan ist, das ist für mich keine Alternative. Das Produkt kannte ich nur so und muss deswegen nicht sagen, ich esse hier eine Alternative, sondern ich esse einfach ein sehr, sehr leckeres Produkt, was ich mir gerne morgens aufs Brötchen schmiere. Und der kleine Pluspunkt ist der Nachhaltigkeitsgedanke dabei, es werden keine tierischen Produkte verwendet. Ich will außerdem noch darauf hinweisen, dass Aldi 2020 der beste vegane Supermarkt war. Den Award haben sie von der PETA verliehen bekommen, also nicht irgend so ein lokales Blättchen, dem man 20.000 Euro gibt und dann kann man das sich auf die Verpackung schreiben, dass man der beste vegane Supermarkt ist, sondern nein, das haben sie von der PETA verliehen bekommen. Das gibt der ganzen Sache nochmal eine sehr hohe Seriosität und da kann ich wirklich einfach nur sagen, probiert das unbedingt mal aus. Es ist der absolute Wahnsinn, was es hier alles gibt. Gehe auch schon ewig in Aldi, also für mich sind es keine Neuigkeiten, aber ich habe jetzt nochmal nachgeschaut und ich fand es doch erstaunlich, wie viele vegane Produkte mittlerweile in jedem Aldi stehen. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Ich habe euch auch noch ein veganes Rezept in die Shownotes gepackt. Sehr interessant. Und guckt euch gerne nochmal die Produkte an, damit ihr wisst, was ihr beim nächsten Aldi-Einkauf unbedingt mal ausprobieren müsst. Mein Tipp, wie gesagt, ist die Rote Beete Meerrettich-Creme. Das ist, also die ist wirklich sehr lecker. Das ist für Rote Beete-Fans ein Hochgenuss. Das war's mit der Werbung von Aldi. Freue ich mich sehr, über so coole Sachen Werbung machen zu können. Gerade wenn das noch so einen Nachhaltigkeitsgedanken hat. Finde ich wirklich mega. Jetzt viel Spaß weiterhin mit dem Podcast.
Jo, und da sind wir auch wieder zurück und steigen gleich hier wieder in das Thema ein. Weil ich habe auch so ein bisschen meine Erfahrung gemacht mit veganer Ernährung. Also ich habe zum Beispiel für mich entdeckt so eine Schinkenspicke.
Habe ich auch zu Hause. Und das fand ich auch wieder sehr nah dran. Vor allem die Leona. Also die fand ich krass. Also Konsistenz und Geschmack, wow. Also da brauchst du keine richtige Wurst.
Also das erste Mal, als ich so etwas in die Richtung gegessen habe, das war eine Gelbwurst. Das ist locker 15 Jahre her. Da bin ich auch in einen Laden gegangen. Der war ganz neu in der Stadt und die Dame hat mir dann voll blumig gesagt, oh, die ist so lecker, ne? Und ich als Metzgersohn, okay, ich nehme mal eine mit, für auch Schweinegeld, muss ich sagen. Und die hat einfach zum Kotzen geschmeckt. Also die hat überhaupt gar nicht, also die Frau, die sagt, oh, die ist so nah dran, die hat in ihrem Leben noch keinen Schnuddel Fleischwurst oder Gelbwurst gegessen. Und was da mittlerweile ein Sprung gemacht wurde, ist abnormal. Also ich würde gern diese Leone, so wie sie jetzt gibt mittlerweile, mal gern meinem Metzgervater hinlegen. Am besten noch in so ein, also nicht aus der Packung so, dass er sieht, sondern irgendwie so, als hätte ich es vom Metzger geholt, eingepackt, mal, hey, so ein bisschen aufbereitet und einfach hingelegt und kommentarlos. Ey, komm, Vater, wir festbären mal. Und ich habe ein bisschen Wurst mitgebracht und ihn einfach das mal essen lassen und einfach nur abwarten, ob er irgendeine Regung zeigt.
Mach das mal, leg das ihm mal hin. Leg das ihm mal hin und dann kannst du uns ja berichten davon. Das wäre interessant.
Das würde ich echt gerne mal machen. Und ansonsten, was halt einfach ein geiler Ansatz ist, also diese von der veganen Ernährung, da schrecken ja viele Leute immer so ein bisschen zurück, weil jeder dann meint, man muss jetzt vollständig komplett seinen kompletten Lifestyle irgendwie umkrempeln. Wenn das der Fall wäre, müsste ich erstmal meine komplette Küche wegschmeißen, ne? Es gibt ja so viele Produkte, wo du überhaupt gar nicht darüber im Klaren bist, dass das nochmal durch, der nochmal in irgendeinem Prozess mit einem Tier in Verbindung gekommen ist. Das kann bei einem Salzstreuer anfangen und endet dann wahrscheinlich bei einem Wein, ne? Und anstelle jetzt zu sagen, ich fange jetzt an, mich ausschließlich vegan zu ernähren, finde ich so einen Ansatz zu sagen, ey, du hast dieses und jenes Produkt, womit könntest du das tierlos quasi ersetzen? Und wenn man da anfängt einfach, dann sind es nur noch von den 100%, die du an tierischen Lebensmitteln isst, vielleicht nur noch 70% oder 80% oder 60%. Also man nimmt jedes dritte Produkt aus seiner Küche raus und ersetzt das mit etwas, wo keine Tiere drin oder dran oder verwendet wurden, um dieses Produkt herzustellen. Ich glaube, das ist ein super Ansatz, weil das reduziert ja in der Gänze dann auch den Umschlag an tierischen Produkten, die du isst. Seid ihr noch da?
Ich habe gerade nochmal zurückdenken müssen, so was du alles gesagt hast. Das ist
also ich habe angefangen bei der Schinkenspicke und auf was ich eigentlich hinaus will, um das Schleimsatz zu sagen.
Ich glaube, ich bin im Kopf ein bisschen abgeschwitzt.
Also,
ich habe irgendwann nur noch dir so zugehört, aber dir auch nicht mehr zugehört, ist mir aufgefallen. Also das ist natürlich tödlich für den Podcast. Und dann irgendwann kennst du das, wenn du so nach so einer Minute denkst, ah fuck, was, um was geht's genau? Und dann ist so,
also um in einem Satz ganz zu kurz, sagen.
Und dann war bei dir wieder ein Moment, wo ich sagte, na, der Dennis wird schon richtig zugehört haben. Und dann kam dieser, und dann kam dieser Moment der Stille und ich war so, nein!
Es tut mir so leid. Same here.
Ey, ich habe gesagt, ich habe die ganze Nacht durchgesoffen. Ich sag's nochmal, also es tut mir wirklich einfach nur leid.
Also um es kurz zu machen, wenn du deinen Kühlschrank aufmachst und hast 10 Produkte und an 10 Produkte davon wurden mit Hilfe von Tieren gemacht. Also ob es jetzt das Produkt selbst ist oder ob es nochmal durch einen Prozess durchgejagt wurde, ja, was nur durch Tiere möglich ist. Ne? Soweit so gut.
Ja.
Wenn du von diesen 10 Produkten jetzt jedes dritte rausnimmst oder jedes zweite und ersetzt es mit was anderem, hast du nur noch 50% davon. Und ich glaube, wenn das einfach jeder machen würde, würde sich ja diese ganze Zahl um 50% reduzieren.
Ja, aber da bist du ja auch wieder bei Plastik, da müsstest du es ja auch mit Plastik und so eigentlich machen. Weißt du, wir schweifen hier voll in so Deep Talk-Themen ab, das ist voll krass.
Also es ist natürlich total...
Aber es ist nur eine ganz einfache Rechnung.
Ich finde es auch eine einfache Rechnung und ich muss natürlich sagen, es ist totaler Wahnsinn und unstrukturiert, wie wir gerade hier rangehen, aber ich finde es schön. Es hat so ein bisschen so diesen WG-Küchenthema. Man sitzt irgendwie morgens da, man hat irgendwie noch so ein warmes, körperwarmes Bier in der Hand.
Grundsatzdiskussion.
Genau, so auch so eine Halbliter Flasche, da ist nichts mehr an Kohlensäure drin. Und dann wird nochmal so ein Thema aufgemacht und man will sich da, und genau wie ich auch gerade, man nickt so ein bisschen weg und dann wird man wieder wach und sagt, warte mal ganz kurz, um was geht's denn ja eigentlich gerade? Mischt sich dann nochmal ein. Das finde ich total witzig und muss dazu eine Sache sagen. Und das fällt mir immer wieder auf, in welcher Art von Bubble wir leben. Also das ist irre, in welcher Bubble wir unterwegs sind. Also was wir manchmal denken, was wichtig ist und wo wir auch manchmal denken, jo, da ist die Menschheit ja schon so weit. Das sind keine verifizierten Zahlen und es gibt auch verschiedene, bevor jetzt sofort wieder mir jemand schreibt und sagt, nein, es sind so und so viel Prozent, ich weiß es. Das Ding ist, dass es gibt sehr, sehr viele verschiedene Informationen dazu und sehr, sehr viele verschiedene Statistiken dazu und ich kann es nicht genau sagen, aber der liebe A zum J, sehr talentierter Rapper, hat neulich erzählt, der Max hat es an mich weitergetragen, zum Thema, daran siehst du, in welcher Bubble wir leben, 4% der Deutschen sind Vegetarier. Und da war ich so, bitte, was?
Nur?
Dazu muss man natürlich sagen, okay, klar, die ganzen über 60-Jährigen sind auf gar keinen Fall Vegetarier meistens. Die
das
ganzen,
kannst du aber auch so nicht, kannst nicht pauschalisieren.
Naja, viele davon sind keine Vegetarier. Babys sind keine Vegetarier oder Veganer schon gar
werden
nicht.
Werden auch immer mehr.
Aber es ist halt schon auch auffällig, dass es hauptsächlich in so in unseren Kreisen irgendwie, in denen wir rumhängen, diese ganze Medien-Bubble, dann vielleicht noch Dennis, wir sind in dieser Food-Bubble, aber wenn ich ehrlich bin, also aus der Gastronomie kenne ich keinen da kenne ich vielleicht einen Vegetarier, der bei uns im Restaurant gejobbt hat, die letzten 2-3 Jahre, der gesagt hat, ey, ich bin Vegetarier. Und Veganer vielleicht auch einen, aber die meisten essen da halt doch schon alles. Mir ist es aber auch schon aufgefallen, dass, ey, alleine wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, meine letzten 4 Ex-Freundinnen waren alle vegetarisch oder vegan. Und daran sieht man halt schon, ey, ist schon krass, ich bewege mich in so einer Gruppe, ob das jetzt 4% sind, Vegetarier, oder ob es, ey, und von mir aus, lass es 12% sein. Das ist überhaupt nicht relevant. Aber es sind definitiv viel weniger, als man denkt. Wenn du mich gefragt hättest, was denkst du, wie viele Prozent der Deutschen sind Vegetarier, da hätte ich gesagt, und Veganer, da hätte ich gesagt, naja, wahrscheinlich so 15-25%, so von den Leuten, die ich so kenne. So in meinem Freundeskreis würde ich sagen, ist die Hälfte vegetarisch und die Hälfte isst Fleisch. Jo, in meinem Alter ist das natürlich krass und in dieser Bubble, in der ich bin, mit den Leuten, mit denen ich rumhänge, das sind ja auch alles Leute, die machen sich Gedanken über Nachhaltigkeit, ob sie es perfekt umsetzen. Ich kann dir 1000 Beispiele nennen, wo ich überhaupt nicht nachhaltig bin, aber man versucht's ja, ne? Also man versucht schon hier und da auf sowas Acht zu geben und da immer besser zu werden, aber wir müssen uns auch nicht in die Tasche lügen. Also da gibt's schon noch genug Verbesserungsmöglichkeiten. Ich zum Beispiel wollte auch den Veganuary machen und hab's dann aber doch nicht so geil hinbekommen, einfach nur, weil ich so... Also bei mir war es ein Riesenthema, ich hatte Zahnschmerzen ohne Ende und da musste ich so weiche Sachen essen und dann irgendwann war ich so, ey, mir ist das jetzt scheißegal mit dem Vegan. Ich esse jetzt, was ich will, Hauptsache es geht. Man lügt sich da manchmal ein bisschen in die Tasche, also 4% finde ich krass, selbst wenn es 12% sind, finde ich es krass, weil wie gesagt, ich kenne super viele vegetarisch lebende Menschen und vegan lebende Menschen. Gerade bei Veganern denke ich mir jedes Mal, boah, finde ich richtig krass. Vegetarisch finde ich so, yo, verstehe ich, es gibt super viele geile Alternativen. Und bei Vegan denke ich mir vor allem, ja, das verstehe ich total, dass man das zu Hause auch machen kann. Gar keine Frage. Da muss man sich einmal einfach umstellen und dann weiß man, wo man einzukaufen hat, wie zum Beispiel bei Aldi. Dann kriegt man das auch irgendwie hin in seinem Alltag. Aber Alltag ist ja nicht das Problem, sondern ich finde gerade das Problem sind dann, und da habe ich so einen hohen Respekt vor den Leuten, man verreist, man sitzt im Kino, man ist da, man macht dies. So, einfach diese, man ist essen irgendwo.
Man geht mit Freunden essen, genau.
Es ist auch hart, Mann. Wenn du so gerne in Sterne-Restaurants gehst oder so wie ich halt mal und deine Freundin isst nur vegan, es ist wahnsinnig
ja, aber
schwierig.
Es wird ja auch immer besser, das Angebot. Also
es wird immer besser, aber...
Das ist also, ja dann auch unsere Aufgabe, dann die Speisekarten so zu gestalten.
Es ist das deine Aufgabe, Dennis. Deine. Deine
auch.
Ja.
Weil auch in einem normalen, super Restaurant, oder egal in welchem Restaurant, scheißegal in welchem Restaurant, denke ich, könnte das Angebot auf jeden Fall überholt werden, mal abgesehen von einem bunten Salatteller oder sowas und Pommes.
Ich kenne Leute, die sagen, wir machen absichtlich keine veganen Gerichte, denn wir wollen dieses Publikum nicht, denn die sind zu ernährungsbewusst und saufen keinen Wein. Kein Scheiß.
Ja.
Kenne Leute, die sind so. Ja, wollte ich nur gesagt haben. Also,
das finde ich auch schwierig. Also vor allem ist es halt auf eine Art geschäftsschädigend, weil, guck mal, du musst dir überlegen, wenn du jetzt, du hast eine Truppe von Freunden, es sind 4, 5 Leute und davon ist einer vegan und vielleicht noch 2 vegetarisch und 2 essen Fleisch, dann ist es doch umso geiler, wenn alle zu dir kommen können, weil du für jeden was am Start hast.
Yes.
Also, so sehe ich das.
Ist so.
Außer Kartoffeln. Und für den Veganer,
auch,
so.
Ja, und ich find's auch total spannend. Also, ich muss wirklich sagen, ich war im Gustav-Restaurant in Frankfurt, liebe Grüße, schon 2-mal essen. Und ich war 2-mal mit jemandem dort essen, die nur vegetarisch oder vegan gegessen hat. Und damals haben die vegetarische Menüs angeboten und normale Menüs. Und jedes Mal habe ich bei mir probiert und dann habe ich noch den anderen Teller probiert. Und ich fand jedes Mal das vegetarische Gericht irgendwie cleverer. Und hab mir gedacht so, boah, finde ich richtig geil. Und wenn ihr euch erinnert, wir hatten zum Beispiel, und ich finde, das ist eigentlich die perfekte Art, wie man eigentlich auch seinen Alltag gestalten sollte oder seine Ernährung, wie man sich zu Hause ernährt. Wir waren im Essigbrätlein in Nürnberg und das ist für mich immer noch eines der besten Restauranterlebnisse aller Zeiten. Also wenn ich, also Top 3 auf jeden Fall mit Tim Raue, Horvath ganz oben mit dabei und will da auch unbedingt nochmal hingehen.
Ja, safe.
Und Der Hotzo will übrigens auch unbedingt mit. Hat er sich schon angekündigt, er will auch mal sowas probieren. Und der kommt ja ursprünglich aus der Gegend. Und das Ding ist halt, da bekommt man, für alle, die das nicht mitbekommen haben damals, wir waren in Nürnberg von mit Kau und Schluck-Leuten und haben dort dann ein Menü gegessen. Und dieses Menü war zu größten Teilen vegetarisch und es gab aber einen Gang, der war mit Fleisch und da war auch ein ordentliches Stück Fleisch drauf, nämlich so ein Stück Lamm. Und das war mit Abstand das beste Lamm, das ich je gegessen habe.
Ey,
und
es war richtig gut.
Ja. Sogar eines der besten Stücke Fleisch, die ich jemals gegessen habe. Denn häufig hat man ja in so einem Sterne-Restaurant dann meist nur so ein kleines, so ein Schnippel von so einem Onglet oder so da liegen und dann, ja, Shots fired, Dennis. Ja, nee, Quatsch, das war jetzt abgeprallt. Nein, das war, damit war es nicht du gemeint. Ich habe das wirklich schon in so super vielen Restaurants jetzt mittlerweile bekommen. Und dann denkt man sich so, ach, so ein großes Stück Fleisch im Hauptgang lieber als so 3-4 Kleinigkeiten an Fleisch über das ganze Menü verteilt. Und so haben die das gemacht und dann gab es da Gänge. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich glaube, es war Blumenkohl, ein Blumenkohlgang. Den fand ich unglaublich gut. Der war so unfassbar geil. Und da hatten die ein paar von. Und da habe ich mir gedacht, ey, genau so muss man sich eigentlich auch ernähren. So, wenn man sich so zu Hause ernähren würde, dass man sagt, weißt du was, man macht sich da immer so drüber lustig, natürlich über dieses, ja, ich esse ja nie Fleisch und wenn, dann ist es nachhaltig und so. Völlig zu Recht auch. Aber ich glaube immer noch an dieses Konzept, dass man eigentlich, wenn man sagt, ey, fahr einfach deinen Fleischkonsum ein bisschen runter unter der Woche und gönn dir vielleicht dein Fleisch dann und dann gönn dir es auch richtig, dann hol dir mal ein richtig schönes Hähnchen oder so, bereite das gut zu, dann hat es auch eine ganz andere Wertigkeit und unter der Woche kannst du Pasta essen, Spinat, Kartoffeln und so weiter, das ist alles gar kein Problem, es schmeckt auch so. Ich möchte noch einen Rezepttipp abgeben, darf ich?
Na klar.
Meine Oma hat früher immer ein Gericht gekocht und ich wusste nie, was das für ein Gericht ist und jetzt habe ich es endlich rausgefunden. Denn ich habe es vermisst in meinem Leben und es ist so einfach zu machen. Das könnt ihr alle zu Hause easy machen und es schmeckt so nice. Zuallererst, es ist eine Süßspeise. Das ist nicht jedermanns Sache. Und es geht folgendermaßen. Man vermischt einfach Wasser, Mehl und Eier, ne, mit so einem Quäler, mit so einem Quälgerät. Dann macht man sich einen großen Topf mit Wasser, kann den leicht salzen. Man kann übrigens da auch noch ein bisschen Zucker und Salz reinmachen in diesen Teig. Und dann macht man einfach mit einem Löffel, lässt man so kleine Nocken reinplumpsen in dieses Wasser. Es ist im Prinzip grob das Spätzle-Rezept. Dann holt man die Dinger raus, wenn die oben schwimmen, wenn die fertig sind, setzt sie sich auf ein Tellerchen. Dann macht man eine Pfanne an, macht ein bisschen Butter rein, schwenkt die schön in der Butter an, dass sie schön ein bisschen angebraten sind, leicht von außen. Dann schöne Semmelbrösel drauf, am besten die von den Brotpuristen. Schön die Semmelbrösel drauf. Ein bisschen Zucker noch dazu. Das Ganze schön da drin, so richtig schön, dass du so ein Butterschlons wie auf den Klößen hast. So eine Schmotze, weißt du? So richtig geil da drin wenden und so. Dann auf den Teller. Und dann kommt dazu Apfelmus und einfach nur Sahne. Aber nicht geschlagene Sahne, sondern einfach nur flüssige Sahne. Und das ist der absolute Hammer. Oh, ist das gut.
Das klingt schon so richtig nach Oma-Rezept und klingt richtig lecker. Und ich hab's voll vor Augen. Hat es einen Namen?
Das Rezept, ja, ich glaube, es heißt Wasserspatzen.
Wasserspatzen.
Oder Mehlspatzen. Stenger, kennst du das, weil weil meine Omi kommt aus Hösbach und du kommst ja auch aus der Ecke.
Ja, du wohnst auch nur 5 Minuten von Hösbach entfernt.
Der Chris macht immer so, als ob wir voll weit auseinander sein.
Ich kenne das als Spinatrahmspatzen. Da wird noch Spinat hinzugefügt.
Naja, da merkt man halt auch, wer die Kohle hatte im Griechen, wenn nicht.
Ist auch voll.
Oh, Spinat. Ey, Spinat. Avantgarde, ich muss mal ein Hate Speech. Sorry, auf Spinat, ne?
Warte, mach dir da mal am besten noch eine dramatische Musik drunter.
Wenn das will ich auch. Speech. Also jetzt hört ihr die Hassrede auf Spinat.
Von Daniel Stenger.
Spinat. Ich liebe Spinat, ich esse total gern Spinat, aber ich werde nie wieder in meinem Leben Spinat pflücken und im Daheim kochen. Folgendes. Meine Tante hatte einen Garten. So, ich bin da irgendwie aufgeschlagen, na, alles klar, wie geht's und so weiter getalkt. Und ich so, ey, hast du viel Spinat hier? Und sagt, ja, da kannst du ein bisschen was mitnehmen, ne? Und ich hatte irgendwie, ja, 2 Tüten und hab die halt randvoll gemacht, ne? Und ich so, oh geil, das koche ich mir jetzt alles. Es waren so richtig große Plastiktüten und ich so, fett, da mache ich jetzt, das koche ich jetzt alles ein und friere es ein und so weiter. Und da hat sie gemeint, bist du dir sicher, dass du genug hast? So, ey, guck doch mal daher, die Bassen, ne? Also ich hatte schon, der Spinat war schon so an den Griffen oben, ne? Der ist schon rausgefallen links und rechts. Komm heim, wasch das, koch das ein, und da hab ich für den Conny und für mich so eine Portion gehabt, so groß wie eine Zigarettenpackung. Also, das ist so ein trügerisches Gemüse. Also, Spinat, fick dich. Ich werde dich nie wieder selbst pflücken, sondern ich kauf's dann direkt im Supermarkt schon gefroren, aber never ever.
Ey, genauso geht's mir auch. Und ich kaufe auch keinen Spinat mehr frisch. Manchmal mache ich das, wenn ich so einen Moment habe, wo ich mir denke, ich mache mir das so ein bisschen unter eine Pasta, noch ein paar Blätter oder so drunter. Das kommt schon auch geil. Aber ansonsten hole ich mir auch nur noch den fertig aus dem Tiefkühlregal. Und es ist ja jetzt auch, also Tiefkühlprodukte, da kann man natürlich auch drauf schimpfen und so, aber Spinat aus dem Tiefkühlregal, das ist gar nicht so ungesund, also das ist gar nicht so schlecht.
Okay, dann würde ich einfach gerne eine Liebesrede oder eine Ode an den Spinat halten, weil ich finde,
also dann machst du bitte auch die passende Musik drunter, Stenger, das ist wirklich mega witzig.
Spinat, ich liebe dich, du bist grün, du bist schön, du bist fest und du gibst mir Kraft. Ich dachte früher, du hast viel Eisen und Popeye ist deshalb so stark, aber das stimmt leider nicht. Spinat, ich kauf dich gern auf dem Markt. Spinat, ich kauf dich auch gerne im Supermarkt. Ich kauf dich abgepackt, ich kauf dich frisch. Gepflückt hab ich dich noch nicht. Denn ich kenne keinen Garten, wo Spinat wächst, leider nicht. Aber ich lieb dich so, wie du bist. Ich lieb es, dich im eiskalten Wasser zu waschen, dass mir meine Hände fast abfrieren, in großen Mengen. Und dann lieb ich dich, kistenweise von deinen Strunken zu befreien und stundenlang in der Küche zu stehen und kleine Mengen aus dir zu kochen. Und bleib so, wie du bist. Ich kauf dich frisch.
Von Kindern meist mit stillem Schaudern gewürgt, zerbissen und zerdrückt, von Greisen wohlgeneigt beim Plaudern, geschlänzt, gegaumt und fraßentzückt, schlotternd grün im Blubbertopf, gepatzt auf Hemd und Hose, klebt manchmal auch im Mädchenzopf, selbst auf der Puderdose, klumpt sich im Bart der Alten fest, hängt zwischen Zehen, Nägeln, Decken, als ekelhafter Speiserest des breit geklatschten Flecken. Es ist der grüne und gesunde, der meist mit glattem Mehl gestreckte, für Pflanzenesser wohlgemunde, vom Teller schmatzend restgeleckte, geschmeckt, geliebt und wohlgebissen, gehasst, gekotzt und grün geschissen Spinat. Feind meiner Kindertage, heute liebe ich dich, gar keine Frage. Um das Ganze nochmal abzuschließen mit einem Gedicht von Peter Bönsch, da beide Seiten vereint. Ich weiß, ihr beiden habt natürlich Freestyle gekickt und das war auch absolut nice. Ich habe nochmal beide Seiten dazu geholt. Ja, Leute, das fand ich war ein schöner kleiner Smalltalk-Talk vor dem eigentlichen Hauptpodcast. Ich würde sagen, wir machen jetzt
noch einen Song, oder?
Ich wünsche mir von Blumfeld Graue Wolken.
Geil.
Und ich nehme Dead Wrong von Biggie.
Wie weit können zwei Musikwünsche auseinander sein?
So ist die Playlist. So ist die Playlist. Chris, was kommt von dir?
Highest in the Room, Travis Scott.
Sehr gut, dann viel Spaß mit dem Interview von Hau Neu und danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da bei Spotify, abonnieren. Ihr könnt gar kein Like da lassen, weil wir kein YouTube haben. Aber ihr könnt auch einen YouTube-Kanal für uns aufmachen. Danke, ich bin raus. Tschüss, 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 tschüss.
Ja, haut nein. Auch von mir haut nein.
Ciao. Ja, viel Spaß mit dem Interview. Wie gesagt, das letzte Mal standen wir so vor der Frage, wo sind denn die ganzen Foodtrucks hin? Und wie geht's denn eigentlich? Und da habe ich mit der Theresa und mit dem Adnan gesprochen. Und ja, das Interview gibt's quasi jetzt. Und uns gibt's erst wieder wahrscheinlich in 2 Wochen, weil wir leider diese Woche verhindert sind, um irgendwas aufzuzeichnen. Aber in 2 Wochen in alter Frische, Leute. Ne?
Tschüss.
Alamo.
Ja, ich bin hier verbunden mit der Theresa und dem Adnan vom Hau Neu Food Truck aus Kleinostheim. Das ist hier in der Nähe von Aschaffenburg. Die sind mit mir jetzt per Telefon zugeschaltet. Grüßt euch beide.
Hi, hi.
Hallo.
Erzählt doch mal kurz was über euch, über euren Food Truck. Wie seid ihr dazu gekommen, mit einem Food Truck on the road zu gehen?
Also uns gibt's mit unserem Foodtruck, dem Hau Neu Foodtruck, seit Anfang 2018. Mhm. Wir sind eigentlich nur in der Region Aschaffenburg unterwegs und machen vietnamesische Sandwiches. Banh Mi heißt es.
Ja.
Und auf die Idee kamen wir eigentlich durch unsere Reisen, wo wir das Gericht kennengelernt haben. In Vietnam selbst und auch in Australien gibt's es oft.
Ja.
Und das hat uns so gut geschmeckt, dass wir das in Deutschland so sehr vermisst haben, dass wir gedacht haben, wir kochen das mal nach. Dann kam das so gut an bei verschiedensten Leuten, dass wir überlegt haben, das irgendwie an den Mann bringen zu müssen. Und ja, da sind wir eigentlich so auf die Idee vom Foodtruck gekommen.
Und was habt ihr vorher gemacht? Was, kommt ihr irgendwie aus der Gastro oder seid ihr einfach also als Quereinsteiger in den Foodtruck gestiegen sozusagen?
Ja, also wir sind komplette Quereinsteiger, ja. Hier und da mal in der Gastro irgendwo mal ausgeholfen. Aber eigentlich komme ich jetzt aus dem Einzelhandel und die Theresa vom Tourismus.
Ja.
Selber sind wir immer viel am Reisen gewesen. Ich bin ja Österreicher. Mhm. Die Winter haben wir immer in Österreich verbracht. Und eben seit 2-3 Jahren machen wir die Sommer in Deutschland. Und für das haben wir, ist quasi die Idee aufgekommen, dass wir einen Foodtruck machen, damit wir auch trotzdem flexibler sind, damit wir auch im Winter wieder nach Österreich können.
Mhm. So als Quereinsteiger beim Foodtruck ist es ja so, dass man sich auf ein Gericht spezialisiert.
Ja.
Und das haben wir wirklich ein Jahr lang irgendwie zur Perfektion ausgereift. Wir sind jetzt keine Köche, also ich würde nicht sagen, dass wir gut kochen können. Aber das eine Ding, was wir machen, das können wir halt richtig gut. Und so bietet sich das ja eigentlich dann auch für einen Nicht-Koch an.
Da habt ihr das quasi so oft euch gekocht und eure Freunde und Familien testen lassen, bis alles gepasst hat.
Genau, ja. Ja. 1000 Probeessen gemacht, immer wieder bewerten lassen, die besten Brote rausgesucht, den Schweinebauch so knusprig wie möglich versucht zu bekommen und ja, ein Jahr lang.
Nur damit ich das richtig verstehe, im Sommer seid ihr mit dem Foodtruck unterwegs, hier in der Region. Und was hast du mit Österreich im Winter dann?
Im Winter, das erste Jahr oder die letzten Jahre, haben wir immer Saisonarbeit gemacht. Also wir waren in St. Anton im Skigebiet und haben dort gearbeitet.
Aber nicht mit eurem Foodtruck?
Nicht mit dem Foodtruck, genau. Ja. Da haben wir im Snowboard-Geschäft gearbeitet.
Genau.
Ah, okay.
Der Foodtruck war eigentlich so ein Sommerbeschäftigung. Jetzt aber im letzten Jahr hatten wir dann beschlossen, komplett in Aschaffenburg zu bleiben und hatten noch ein kleines Café eröffnet in Kleinostheim am Bahnhof. Das Café war dann so für den Winter gedacht und der Foodtruck für den Sommer.
Jetzt 2019 oder 2020, was du, also weil du gesagt hast, letztes Jahr?
2019, vorletztes Jahr,
okay.
Haben wir das Café Ende des Jahres eröffnet, also kurz vor dem Lockdown. Hat es dann auch schon wieder zugemacht.
Ihr seid mit eurem Foodtruck hier eigentlich nur in der Region unterwegs. Ich habe euch hier schon im Biergarten vom Quincy Schulz wart ihr, glaube ich, dieses Jahr, ne? Letztes Jahr?
Letztes Jahr, ja, genau.
Genau. Jetzt gehen wir einfach mal ein Jahr zurück. Wie hat sich für euch diese Krise angebahnt? Und wo habt ihr dann gemerkt, okay, das wird uns treffen? Wie habt ihr das erlebt?
Zu der Zeit, als es alles losging, haben wir gerade das Café eröffnet. Also wir haben das im Dezember eröffnet, hatten dann gerade 3 Monate offen und dann ging es los mit dem Thema Corona.
Ja.
Wahrscheinlich wie viele haben wir zuerst mal das Ganze nicht so richtig realisiert oder gedacht, was das für Wellen schlagen kann.
Ja.
Und hatten gerade dann eine richtig stressige Zeit im Café, neu eröffnet, alles neu, Weihnachtsgeschäft hinter uns. Und dann kam der Lockdown und dann war es für uns fast wie so ein so ein Zwangsurlaub. Machen wir das Café halt mal 2 Wochen zu und dann wird es schon weitergehen. Ist ja ganz nett, mal irgendwie nichts arbeiten zu müssen. Und mit dem Foodtruck war zu der Zeit sowieso nichts, weil das ist hauptsächlich im Sommer. Das heißt, wir haben uns da erstmal gar nicht so viel Gedanken gemacht und dann, als man langsam gemerkt hat, oh, das scheint sich noch länger rauszuziehen und wir die ersten Termine für den Foodtruck auch aus dem Kalender streichen mussten, dann hat es uns schon ziemlich aus den Socken gehauen.
Ja.
Wir hatten ja 2 Jahre davor den Foodtruck schon und das war jetzt das erste Jahr, also wir hatten richtig hohe Erwartungen an 2020. Das war das erste Jahr, wo unser Kalender so richtig pumpvoll war. Mit nur coolen Sachen, wo wir wussten, was auf uns zukommt. Das wird gut. Wir haben Geburtstage gehabt. Es war einfach, wir wussten, das wird ein richtig gutes Jahr. Und es hat dann schon wehgetan, so einen Termin nach dem anderen da rausstreichen zu müssen.
Kann ich mir vorstellen. Vor allem habt ihr ja noch das Café im Nacken. Fragezeichen.
Genau.
Da habt ihr ja bestimmt auch ein bisschen was investieren müssen oder habt ihr das 1:1 übernommen?
Also das Café war noch, Theresas Mama, die war noch mit im Boot oder
ja.
mit im Boot. Aber fürs Café war über den Sommer sowieso was anderes geplant. Also da hat man schon gewusst, kommt der Eisdealer rein. Mhm. Das macht dann auch Theresas Mama, weil wir hatten eigentlich keine Zeit mit dem Foodtruck. Also das hat uns jetzt nicht so extrem getroffen, weil sowieso was anderes geplant war. Und Eis war am Anfang eh gut, viel To-Go-Geschäft und auch das erste Jahr. Also eigentlich war es nur die 2 Monate, wo wir das Café früher zugemacht haben, das Frühstücks-Business, war jetzt überschaubar.
Ja, weil euer Hauptaugenmerk auf dem Foodtruck liegt
ja.
und ihr damals einen vollen Kalender hattet. Wo ihr von Party, also von, ihr macht ja auch Catering, also Geburtstage, Hochzeiten, so ein Kram wahrscheinlich. Wie schaut's mit so Festivals aus? So Foodtruck Festival oder mal auf einer Kirmes stehen? Ist das auch ein Job für euch?
Also Foodtruck Festivals waren so von Anfang an nicht ganz so unser Ding. Da haben wir eigentlich, da sind wir schon früher, bevor wir überhaupt die Idee hatten, einen Foodtruck zu machen, nicht so gern hingegangen.
Ja, wieso? Also nur so, also es wundert mich gerade ein bisschen, deswegen, was war da der Grund?
Es war oft eine Enttäuschung, so, es hat so ein bisschen in Verruf geraten, das Ganze, dass man für viel Geld irgendwie kleine Portionen kriegt, einen Truck neben dem anderen, immer so ein bisschen die Atmosphäre, so wie auf dem Volksfest.
Ja.
Und da haben wir schon von Anfang an gesagt, wir wollen uns eher so auf
Kunstmärkte.
So Kunstmärkte, Handwerkermärkte, vielleicht Wochenmärkte, Weinfeste, Hochzeiten und sowas konzentrieren, statt eben auf die Foodtruck-Festivals. Und eine andere Sache bei diesen Festivals ist auch, dass das unheimlich viel Standgebühr kostet.
Was kostet da so eine Standgebühr? Ich bin völlig raus aus dem Thema, ne? Also deswegen frage ich auch so ein bisschen naiv.
Und meistens sind es ja 2 Tage, irgendwie ein Samstag und ein Sonntag, und da blättert man dann schon an die 700 Euro hin für die 2 Tage. Und du weißt halt nicht genau, was dich erwartet. Also es kann, wenn es regnet, kann es ein kompletter Flop sein.
Mhm.
Oder es sind einfach so viele Trucks da, dass ein Überfluss herrscht und du nicht genug verkaufst. Also es war uns irgendwie zu viel Risiko.
Das hat euch auch schon, als ihr noch Privatpersonen wart, hat es euch schon so ein bisschen gestört oder hat euch nicht so gefallen?
Ja, manchmal wird dann sogar noch Eintritt verlangt, dass du reingehst und dann da noch was zu essen kaufst.
Okay.
Nee, war nicht so unser Hauptaugenmerk. Wenn man bei Foodtruck irgendwie direkt an Foodtruck-Festivals denkt, war das jetzt nie unser Ziel, da mitzumachen. Und wir wollten ja auch nur regional unterwegs sein, und für die Festivals muss man meistens ziemlich weit fahren. Außer jetzt hier in Aschaffenburg 1-2 Stück.
Selgroßparkplatz.
Genau, da waren wir, das war das Einzige, wo wir dabei waren, weil wir dachten, ja, Aschaffenburg ist Pflichtprogramm. Ja.
Ich sehe das ähnlich. Also ich war schon mal auf 2 oder 3 Foodtruck-Festivals. Da war einer davon in, muss ich sagen, in Budapest, und fairerweise sagen, der ist da immer. Ne? Also der ist da immer fest installiert. Der andere war auf dem Selgroßparkplatz. Was mich daran so ein bisschen stört, ist, es kommt Burger an Burger an Burger an Burger, genau. Gefühlt, ne? Ohne jemanden nahe treten zu wollen. Aber das war so der Eindruck. Du hast ewig gewartet und die Portion, gut, ich komme aus der Gastronomie, da habe ich noch einen anderen, ja, noch so einen anderen Blick drauf als jemand, der irgendwie seinen Schnitzel für 8 Euro haben will mit ganz viel Soße und wo die Pommes hin links und rechts runterfallen, ne? Also wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja.
Also wenn ich ein geiles Essen habe und die Portion ist jetzt auch nicht riesig und es ist trotzdem geil gemacht und es hat einen anderen Taste, dann sage ich, ey, das hat mich geflasht.
Ja, das steht außer Frage, auf jeden Fall, ja.
Genau. Ja, aber wenn ihr das auch so seht, oder beziehungsweise eigentlich schwierig zu sagen, ob man es so sieht, sondern es geht da eher um den Ruf, den diese Festivals weg haben.
So ist es, ja. Also man könnte das Ganze sicher auch richtig cool aufziehen. Aber da stecken ja irgendwie 2, 3 Veranstalter dahinter, die das immer auf die gleiche Masche irgendwie machen. Und so richtig Herzblut haben wir nie das Gefühl, dass in der Organisation steckt, sondern man zahlt einen Haufen Geld, wird dann da in eine Reihe gestellt.
Massenabfertigung.
Wird ein bisschen Ballermann-Musik im Hintergrund gespielt und ja.
Dann steht er auf dem Parkplatz sozusagen.
Dann stehen wir auf dem Parkplatz und gehen unter zwischen ganz vielen Burgern und Bubble-Waffeln.
Ja, also da sucht ihr euch schon raus, ey, wir brauchen ein schönes Ambiente, der Hintergrund muss, wie du schon sagst, Kunstmarkt, sowas in die Richtung sein. Und ich glaube, das ist dann auch die Umgebung, wo die Leute das zu schätzen wissen. Und auch,
so ist es, ja, genau. Ja,
was Besonderes essen wollen.
Die Einstellung, die wir da haben, die hat es uns die ersten 2 Jahre schon richtig schwierig gemacht, weil wir haben kaum Termine in unseren Kalender bekommen, weil wir haben viel angefragt, aber bei so Märkten waren die Leute dann skeptisch, wenn sie gehört haben, was, vietnamesisches Sandwich von einer Deutschen und einem Österreicher und das auf unserem Dorfmarkt. Ich glaube, das passt nicht.
Und noch ein Foodtruck. So.
Ja, und ja, da haben wir es echt nicht so einfach gehabt.
Ja.
Hatten dann aber immer mal wieder ein paar mutige Veranstalter, die uns halt mit eingeladen haben. Und die Resonanz war immer so gut, dass unser Bekanntheitsgrad halt nach und nach gestiegen ist.
Ja.
Und ziemlich schnell, also im 2. Jahr, kamen dann schon richtig viele auf uns zu und wollten uns halt gern bei sich auf den Märkten haben. Und das Schöne dabei war auch noch, wir mussten da ganz oft überhaupt nichts bezahlen, um zu stehen, sondern die waren froh, dass wir gekommen sind. Und das hat sich dann halt irgendwie viel schöner angefühlt und wir waren am Ende vom Tag. Es ging oft schleppend los, muss ich sagen, mit den Verkäufen, weil die Leute standen davor und haben erstmal gefragt, wo es die Bratwurst gibt und die Pommes.
Ja.
Und haben dann oft so aus Verzweiflung halt dann doch so ein Sandwich probiert. Und dann hat sich das aber so schnell dann auf den Veranstaltungen rumgesprochen, dass es zwar exotisch klingt, aber richtig lecker schmeckt, dass wir dann oft
Lob kriegt,
ausverkauft waren am Ende.
Ja, und, ja, das ist doch die Hauptsache.
So hat sich das nach und nach irgendwie gesteigert mit unseren Events. Ja. Und jetzt im Jahr 2020 war eben das erste Mal, dass der Kalender voll war und nur mit Sachen, wo wir wussten, ja, da kennen uns die Leute schon, die freuen sich drauf, wir werden ausverkauft sein, wir wissen, was wir mitnehmen, müssen nichts wegschmeißen und ja.
Das hat sich für euch und für ganz viele natürlich jetzt gedreht, ne? Also jetzt mal davon abgesehen von der Catering-Geschichte, ihr seid ja auch, wie du schon gesagt hast, bei dem Kunstmärkten unterwegs und so, das wurde ja auch alles jetzt abgesagt. Es gab doch aber auch mal ein Zeitfenster, so im Sommer, wo sich alles wieder so ein bisschen gelockert hat. Habt ihr das wahrgenommen? Kam das für euch nochmal in Frage? Also weil ich muss es von der Perspektive sagen, ich bin ja eigentlich auch DJ und es gab dann noch 2 oder 3 Veranstaltungen, die ich tatsächlich gespielt habe. Das waren aber, ja, das waren Leute zum Beispiel in Hessen. Da war es eh ein bisschen lockerer und auch Leute, die halt hoch gepokert haben, im Sinne von, die haben es wirklich ausgesessen, bis die Bedingungen so waren, dass man mit 50 Leuten feiern konnte. Gab es da für euch irgendwie ein Zeitfenster, das ihr nutzen konntet, um noch ein bisschen was reinzuholen oder war das alles schon wieder verlegt, verschoben oder abgesagt?
Nachdem es uns erstmal aus den Socken gehauen hat, also ja. Das Jahr 2020 war im Endeffekt für uns gar nicht schlecht, also auf das wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern erstmal dass uns am Anfang das ganz schön überrumpelt hat. Aber wir haben dann während dem Lockdown, so wie viele, unser Essen zum Abholen angeboten, weil wir hatten ja noch das Café in Kleinostheim und haben dann dort solche Banh-Mi-Tage gemacht. Da konnte man dann auf Vorbestellung, konnte man dann an einem speziellen Tag, in einem speziellen Zeitfenster sein Sandwich abholen. Und wir dachten anfangs, boah, das wird ja gar nicht klappen. Die Leute müssen da extra hinfahren, sie müssen auf Vorbestellungen mindestens 5 Tage vorher sich da überlegen, ob sie das machen wollen oder nicht. Und dann noch zu einer speziellen Zeit. Und das ist aber wieder erwarten so Bombe eingeschlagen, dass wir das dann, also über 3 Monate haben wir dann alle 2 Wochen diese Tage gemacht.
Und halt wirklich so viel, es hat so gut funktioniert, dass es eigentlich uns fast die Märkte, was uns gefehlt haben, ersetzt hat. Und die Leute haben es so toll angenommen, die haben uns von sich aus die Zeiten gesagt, wann sie kommen, was sie drauf haben möchten und es war einfach, die sind gekommen, haben das Essen frisch bekommen, von uns gekriegt und sind wieder los.
Ja.
Wir haben das so alle 2 Wochen gemacht, wir wollten es nicht zu oft machen, damit das nicht irgendwie zu normal und zu langweilig wird und dann vielleicht das Interesse schnell abnimmt.
Ja.
Und ja, lief eigentlich jedes Mal gut, bis es dann im Sommer wieder lockerer wurde, wovon du jetzt gerade geredet hattest. Dann hat es schon rapide abgenommen, dass die Leute dann Lust hatten, sich irgendwo ihr Sandwich abzuholen.
Ja.
Wir haben dann erstmal einen Monat im Juli nicht viel zu tun gehabt und sind dann auch zu Adis Familie nach Österreich gefahren, weil Geburtstage und sowas haben trotzdem nicht stattgefunden.
Ja.
Dann ging es aber los mit diesen besagten Pop-Up-Biergärten, die dann in Aschaffenburg an den Start gebracht wurden. Das heißt, ab August, wo dann das Quincy Schulz, also der Aschaffenburger Club, den Biergarten in Aschaffenburg aufgemacht hat, da hatten wir dann auch wieder zu tun. Da waren wir dann einmal die Woche in dem Biergarten. Das lief auch jedes Mal richtig, richtig gut.
Ja.
Das ging dann August und September und hat uns auch quasi über den Sommer gerettet.
Ja, sagenhaft. Toll. Ja,
so hatten wir eigentlich nur einen Monat, den Juli, Stillstand.
Mhm.
Und ja, davor die Sandwiches zum Abholen, danach die Biergärten. War im Endeffekt, also wirklich, wir können uns nicht beklagen, wie wir noch durchs Jahr gekommen sind.
Das ist meine persönliche Meinung, das mit Aschaffenburg, mit den Biergärten, das war auch so ein bisschen too late to the party, ne? Also so grundsätzlich.
Ja, auf jeden Fall.
Im August, wenn ich überlege, ich komme auch aus einem gastronomischen Betrieb bei Hösbach und wir haben halt das Glück, dass uns das Grundstück und alles gehört und da konnten wir quasi ab dem ersten Tag im Mai, das war die Woche vom Vatertag, konnten wir quasi den Biergarten öffnen, ne?
Mhm.
Und das war im Mai. Und wenn man überlegt, das hat bis August gedauert, da ist ja noch Juni, der Juli und dann August, ne? Und dann ist September und dann wird's wieder kalt.
Ja.
Also da hat die Stadt Aschaffenburg auch ein bisschen gepennt. Da waren sie echt ein bisschen zu spät zur Party, muss man sagen.
Ja, schade.
Ja. Ihr hattet ja in Anführungszeichen das Glück, dass ihr noch dieses Café hattet. Also ihr hattet eine feste Base.
Genau.
Ihr hattet eine Anlaufstelle, wo Leute herkommen können, auf Bestellung, das Essen abholen und so weiter. Wisst ihr denn ungefähr, wie es denn in der Foodtruck-Zunft grundsätzlich aussieht? Weil ich glaube, es gibt doch auch bestimmt viele, die nur diesen Foodtruck haben und sich auch mal auf den Weihnachtsmarkt stellen. Oder wie kann man das, wie sieht's da aus?
Also es ist schon ziemlich still um die Foodtrucks geworden. Ich weiß, dass manche sowas versucht haben, sich auf dem Supermarktparkplatz oder Baumarktparkplatz hinzustellen, wie so ein Imbisswagen.
Das war genau unsere Frage in der letzten Sendung. Also wo sind die Foodtrucks hin? Und im Nachhinein war die Frage vielleicht ein bisschen naiv gestellt, vielleicht dürfen sie es auch überhaupt gar nicht. Ich weiß es ja nicht. Also, oder wir wissen es ja nicht. Deswegen war das so die Grundfrage, wo sind die Foodtrucks hin?
Dürfen tut man es schon.
Ja.
Sich im Moment. Also man darf sich mit einem Foodtruck generell nicht überall hinstellen, sondern nur auf private Grundstücke mit der Erlaubnis vom Eigentümer. Also es würde nicht gehen, sich jetzt irgendwo in Aschaffenburg an den Straßenrand zu stellen und die Klappe aufzumachen. Überhaupt, die Stadt Aschaffenburg erlaubt es nicht, dass du jetzt dich auf dem Marktplatz hinstellst und das machst, sondern du musst dir immer private Grundstücke suchen und da mit dem Eigentümer eben was ausmachen, so wie Supermarktparkplätze oder Baumarktparkplätze. Aber das ist eigentlich schon erlaubt im Moment. Aber
ich glaube, es geht da um die Rentabilität.
So ist es ja. Also wir hätten uns haben natürlich auch ganz viele Leute gefragt, wieso wir das nicht machen. Aber das ist, also erstens ist da sehr wenig Durchlauf. Man kann überhaupt nicht kalkulieren, wie viel man einpackt. Wir machen ja alles frisch. Also wir holen die Brote frisch vom Bäcker. Alles wird frisch geschnippelt und gebrutzelt. Und da muss man sich so ein bisschen drauf einstellen, vorher immer, was da an dem Tag geht.
Mhm.
Und mit dem Aufwand der Vorbereitung muss es schon eine gewisse Menge sein, dass es überhaupt Sinn macht, die ganze Maschine anzuschmeißen und irgendwo hinzufahren. Und das wäre beim Baumarkt wenig, also für unser Gericht mit diesen vielen verschiedenen Zutaten und frischen Sachen nicht wirklich rentabel. Und dann schmeißt du vielleicht die Hälfte am Abend weg und dann war es eine Nullnummer für den ganzen Tag auf dem Parkplatz stehen. Das zum einen und zum anderen hatten wir ja vorhin schon, dass wir uns so ein bisschen das eigentlich aufgebaut haben, dass wir nicht der Foodtruck vom Foodtruck Festival sind, sondern vom Kunstmarkt. Und dann wollten wir halt auch nicht der Foodtruck vom Baumarktparkplatz werden irgendwie und haben dann das eher sein lassen, als uns da irgendwie so den Zauber zu nehmen.
Das ist natürlich jetzt bei vielen anderen Foodtrucks das ähnliche Problem oder die ähnliche Sache. Wenn du eine Bratwurst verkaufst mit Pommes, das ist ja auch alles einfacher zu handeln. Also du hast die Pommes, die sind eingefroren, du kannst Bratwürste im Vorfeld einfrieren und kannst sie auftauen, so und so viel für den Tag zum Kalkulieren. Am Ende vom Tag musst du vielleicht 3 wegwerfen, ist auch nicht schön, aber du kannst es auf jeden Fall ganz anders handeln als jetzt so eine, ich nenne es mal aufwendigere Geschichte wie bei euch beim Hanoi Food Truck.
Genau, so ist es. Also ich denke, da geht es ganz vielen Foodtrucks so und deswegen sieht man die auch nirgends rumstehen, weil man braucht einfach so eine gewisse Mindestmenge, dass sich der Aufwand lohnt. Und auch das Risiko des Wareneinkaufs.
Ja, und dann ist auch die Frage, wo stellst du dich halt hin, ne? Also ich war jetzt ein paar Mal im Baumarkt, weil ich bei mir im Studio so ein paar Sachen umbaue. Da hat ja noch nicht mal der Bäcker offen, der da normalerweise drin ist, ne? Und ich meine, da sind ja auch Handwerker, die ihren Stuff holen und dass sie sich mal ein Leberkäsebrötchen mitnehmen oder mal einen Kaffee oder mal eine Cola oder irgendwas, ne? Gar keine. Und wenn die schon nicht aufmachen, ne, die ja ein reines To-Go-Geschäft haben, dann wird sich da auch keiner mit seinem exzellenten Foodtruck hinstellen und da irgendwie das aufwendige Essen fabrizieren.
Ja, ob der Handwerker dann halt zu einem vietnamesischen Sandwich für 7 Euro greift, ist dann halt normal den Leberkäse für 2 Euro kriegt, das ist dann halt auch die Frage.
Also ich kann euch aber nochmal ganz kurz auch erklären, warum das so gut funktioniert hat letztes Jahr, wo ihr das aus dem Café raus gemacht habt. Und zwar, ich kenne das ja vom privaten Bereich, dass so die Frage ansteht, ey, wir könnten uns mal wieder was bringen lassen oder was holen, weil wenn ich etwas nicht mehr sehen kann, dann ist es Pizza. Also irgendwie schon wieder beim Italiener irgendwie Pizza und nochmal Pizza und nochmal Pizza. Und da gehen wir so reihum hier in der Stadt, ne? Also es gibt so 5 Läden, wo wir uns immer was holen. Und da fahre ich auch nach Kleinostheim, um mir das zu holen, wenn ich da so ein leckeres Essen bekomme. Weil irgendwann bist du halt einfach mal durch mit Pizza und Burger und Schnitzel und einem halben Hähnchen und der Bratwurst und was es noch so alles gibt, ne? Und deswegen hat es auch so gut funktioniert. Wie ist denn die Prognose für 2021? Vielleicht so abschließend fragend. Ich kann euch eine geben.
Der Kalender ist wieder voll. Jedes Mal mit einem Fragezeichen hinten dran. Weil jeder, der uns letztes Jahr dann absagen musste, hat schon den Termin für 2021 dann gleich ausweichend gemacht. Und letztes Jahr gab es keinen Zweifel, dass es dann 2021 wieder stattfinden kann. Aber jetzt gerade weiß ich nicht, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass da so viel von den Sachen, die wir da drin stehen haben, stattfinden werden. Das heißt, wir fahren unsere Nummer mit dem Abholen. Mhm. Ab Februar fangen wir wieder an mit dem Abholen in Kleinostheim. Und wenn es weiterhin so gut funktioniert, ist das unser einziger Plan.
Da bin ich sofort am Start. Also sobald ihr wieder zum Abholen abbietet, dann muss ich euch noch intensiver auf Instagram folgen oder du schickst mir mal ein WhatsApp, weil ich will das essen. Ich kenne euch ja schon. Ich habe euch ja schon mal beim Quincy was abgekauft und ich glaube noch woanders. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da wart ihr privat, also beziehungsweise auf einer Privatfeier. Mhm. Ich weiß es leider nicht mehr. Also ohne jetzt schwarz malen zu wollen, ne? Aber wir sind ja alles, glaube ich, Realisten und wir bekommen ja auch alle mit, was so in der Welt passiert bezüglich Corona. Vor 2 Tagen hat mich eine Location angerufen und hat gesagt, Daniel, du hast doch für deinen 40. Geburtstag unsere Location angefragt und wir müssen deinen Termin leider wieder rausschmeißen. Da muss ich dazu sagen, dass ich die angefragt habe, weil ich habe eigentlich im Juni Geburtstag. Ich werde dieses Jahr 40 und ich hatte die dann für August angefragt, weil mir war klar, ich habe letztes Jahr im März schon die Location, die ich jetzt habe, gebucht, weil ich genau gewusst habe, okay, das wird sich alles nach 2021 verlagern, ne? Jeder, der jetzt seine Party absagt, wird dieses Jahr das nachholen wollen und entsprechend sind die Locations auch hart ausgebucht. Du wirst keine Hundehütte mehr finden, um da deinen 50. Geburtstag zu feiern oder so. Um es kurz zu machen, die Location für August, die hat mich dann gefragt, die dann gesagt, ja, wir müssen deinen Termin da rausnehmen. Ich so gesagt, ja, okay, alles cool, ich habe eine andere Location, das war nur optioniert. Und dann habe ich mal so ganz vorsichtig gefragt, sagt ihr nur mir jetzt ab oder telefoniert ihr gerade die Leute ab? Und haben die gesagt, wir telefonieren gerade die Leute ab. Wir sagen gerade alles ab, was für dieses Jahr gebucht war. Ich hoffe halt immer noch, dass dieses Zeitfenster, wie es letztes Jahr war, von, ich sag mal, Mai bis August irgendwie da ist.
Ja.
So wie es halt letztes Jahr war. Ne?
Ja, das hoffen wir auch. Aber im Moment denken wir nicht mehr so weit. Also das letzte Jahr hat uns gezeigt, dass irgendwie die ganze Hoffnung, die man immer hat, nichts genutzt hat. Das heißt, dieses Jahr denken wir in kleinen Etappen und machen uns nicht so viel Hoffnung.
Ja.
Und sind aber auch beruhigt, weil wir wissen, wir haben so eine treue Gemeinde, die uns da alle zwei Wochen nach Kleinostheim fährt und uns da unterstützt, dass wir nicht verhungern werden dieses Jahr.
Ja, und diese Gemeinde werden wir jetzt ein bisschen vergrößern. Und zwar, Leute, folgt mal dem Hau Neu Food Truck. Das schreibt sich H-A-U, neues Wort, N-O-I, auf Instagram. Wenn ihr hier irgendwo aus der Gegend kommt, aus Aschaffenburg und Umland, folgt mal den Hanoi Food Truck, wo man jetzt sagen könnte, das Hanoi Food Café vielleicht sogar dieses Jahr.
Ja, stimmt.
Und checkt mal die Webseite, bestellt da mal ordentlich was, fahrt hin, holt's euch ab, zieht's euch rein und unterstützt die Theresa und den Adnan vom Hanoi Food Truck.
Klingt gut, so machen
wir es. Einfach jeden unterstützen, wo es braucht.
Ganz genau, so sieht's aus. Ja, ihr beiden Lieben, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich für mich.
Danke auch.
Und dass es so spontan geklappt hat. Bleibt tapfer. Toi, toi, toi. Dann sehen wir uns, wenn ich was bei euch abhole, ne?
Ja, dann bis spätestens dann Mittag.
Dann. Alles klar.
Bis denn dann. Tschüssi.
Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.